Die Zigarren-Couch. Im Rauchkanal der Lebensfragen. Herzlich willkommen auf der Zigarren-Couch. Herzlich willkommen zu Folge 104 und Zoom, Zoom, Zoom. Sie ist wieder da, Maria Macanudo.
Zoom, Zoom, Zoom. Vielen Dank für die Einladung, Gary.
Ja, danke für dein Erscheinen. Ja, es ist, ist interessant, dass wir gerade jetzt haben wir wirklich so mit den letzten Folgen und dieser Folge, wenn wir so endgültig die Lebensberatung auf der Couch, ne?
Die Lebensberatung von Menschen, die keine Menschen mögen. Mhm. Für alle, die letzte Folge nicht gehört haben.
Eigentlich sollte ich noch einmal anfangen, ne? So, damit auch jeder weiß, was so. Also ich bin ja immer ein Fan davon, dass auch das drin ist, was auf der Verpackung so draufsteht. Ne? Also in diesem Sinne, herzlich willkommen auf der Zigarren-Couch zur Folge 104. Mein Name ist Gary Scharlatan Leichenfinger.
Und hier ist Maria, ich mag dich nicht. Macanudo.
Du bist ja Diplom-Misanthropin, ne?
Ja.
Und ich Diplom-Misophoniker.
Ich überlege sogar zu promovieren.
Ja.
Oh, ich bin heute so gut drauf, aber ich muss dir gleich gestehen, ich habe vielleicht schon so einen kleinen Drink gehabt zum Feierabend.
Einen kleinen Drink? Ich
ja.
auch. Ich auch, weil ich habe mich, ja, ich habe mich wirklich in einen Whisky verliebt. Also, ich mag ja allgemein Bourbon und Rye Whisky und auch High Rye Bourbons und so. Und jetzt habe ich hier einen Rye Whisky, und zwar aus Iowa, der Templeton Rye, 10 Jahre alt. Und bei 52%, also 104 Proof, passend zur Folge. Na? Und soll ich da was sagen? Der ist im Glas. Und das ist jetzt wirklich keine so, weißt du, also man kann ja bei diesem Tasting, da haben wir uns ja auch schon die Goschen drüber zerrissen, ne? Tasting, und dann riechst du irgendwann einmal einen kalten Stein und was weiß ich was. Und da habe ich mir auch schon wunderbar blamiert bei Zigarren-Tastings und so. Aber ich habe den im Glas gehabt. Also Templeton kenne ich, den 4-Jährigen, den 6-Jährigen, das ist immer the good stuff. Na? Und jetzt der 10-Jährige, ich mache mir den ins Glas und ich schnupper dran und ich habe wirklich komplett Marzipan gerochen.
Ich rieche immer nur Whisky.
Nein, also an der Stelle ist es wirklich, es ist so eine, so Almond, ne? Es ist wirklich
Almond.
Almond, ne? Monte. Nein, es ist wirklich Marzipan und ja, gefällt mir. Das ist ein feines Flascherl. Na? Ich meine, ich halte den jetzt einmal hier so hin. Siehst du allein schon, wie dunkel der ist?
Schön, ja.
Na?
Sieht aus wie Karamellsoße.
Ja, das ist Sirup. Ja. Und also welchen Drink hattest du und welchen hast du jetzt? Ist das Gleiche, dasselbe, was anders, was Neues? Bitte, bitte Informationen.
Ich trinke heute den Bumbu, den hast du mir mal irgendwann empfohlen und den hatte ich jetzt so lange nicht. Und
Der
dann dachte
Bumbu.
Ich, heute ist Rum dran.
Heute ist,
Jetzt
heute
wollte
ist,
ich,
wo wir
jetzt
über
wollte ich gerade
körperliche
reimen und
Grenzen
mir ist
fahren.
kein Rum-Rum-Zeit.
Rum-Bum-Bum-Bum.
Rum-Bum-Bum-Bum.
Und
Ja.
jetzt, wo wir heute über körperliche Grenzerfahrungen sprechen,
Oh
ne?
ja.
Bumbo. Ja?
Oh ja. Also, das habe ich bewusst gewählt, natürlich. Es gibt hier keine Zufälle. Also,
Jetzt rechnen alle gleich damit, dass hier der Berlusconi noch als Gast auf der Couch ist. Ne? Aber Berlusconi, das war einmal. Ne?
Wir reden eher über Staub-Bernasconi.
Ja, wenn dann das. Ne?
Oh lala.
Oh lala, jetzt hast du aber hier einen rausgeschossen. Ne?
Ja.
Ja, und
Und
mit welcher
dazu,
Zigarre
ja
sitzt du denn
genau,
da? Ne?
mit der Macanudo natürlich.
Mit der Macanudo.
Ja, ich
Ne?
habe die letzten Male immer was anderes geraucht und jetzt muss ich mal wieder back to the rules. Ich muss ja meinen Namen ein bisschen hier vermarkten.
Ja, musst dir ein bisschen präsentieren. Ja, ich habe mich auch so in eine andere Zigarrenmarke ein bisschen verliebt. Also ja, letzte Folge habe ich noch gesagt, ich probiere nicht mehr so viel rum, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Was mir so gefällt, ist Fuente, ne? Und das ist schon auch wirklich solide, ein bisschen höherpreisiger, aber da habe ich halt Corona-Zigarren. Also Fuente gefällt mir richtig gut. Na, wirst du auch noch kennenlernen, das machen wir im Sommer mal, da werde ich dich mit Fuente versauen. Na?
Bin ich gespannt. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass ich ja eher immer so diejenige bin, die mit ihren Verlasszigarren. Schauen wir mal. Aber ich bin ja ganz offen, weil ich weiß noch ganz genau, die Hooligan hast du mir damals auch angepriesen, wo ich gesagt habe, aber ich rauche nur Macanudos und jetzt muss ich immer im Wechsel. Ja.
Ja, da
Oder
habe ich
diese
dich halt
Last
auch überzeugt.
Cowboy.
Ja, und Alec
Ja.
Bradley überhaupt, ne? Na,
Kann man falsch machen, ja.
na. Ja, ich meine, das ist halt so, ne? Man möchte sein Verlasszeug haben, seine Komfortzone. Und wenn ein Versuch in einer Lernzone mündet, na, dann ist das eine wunderschöne Geschichte. Schlimm ist halt immer nur, wenn du wirklich einmal totalen Spiritus im Glas hast, ne? Und dann sagt dir dein Gegenüber noch, das der eingeschenkt hat, das ist das Beste, was ich jemals hatte. Und du denkst dir,
Oder
ja.
kennst du die Menschen, die dir irgendwas geben und sagen, das schmeckt auch dir?
Ja.
Und ich mir denke, woher willst du das wissen? Ja? Also jeder, der mich länger als 5 Minuten kennt, weiß ungefähr, was ich beim Weggehen trinke. Das ist in der
Ja.
Kneipe immer Bier und ansonsten trinke ich gerne einen Rum oder einen Whisky.
Oder
So.
einen Negroni.
Ja, natürlich. Aber ich
Na.
meine jetzt mal so, diese
Ja.
Standard-Weggeh-Sachen ist bei mir Weißweinschorle oder ein Helles. Und wenn dann so Leute daherkommen und mit irgendwelchen Pale Ale
Na.
Blubs und dann so, das schmeckt auch dir, das schmeckt wie? Und dann sage ich, ja, wenn es wie schmeckt, dann kann ich ja Klein Augustiner trinken.
Ja, eben.
Also, das schmeckt auch dir. Also, wenn ich es noch einmal höre, da flippe ich, glaube ich, aus.
Das klingt ja fast schon ein bisschen so wie, das hat jetzt auch dir zu schmecken, damit es mir gut geht, ne?
Ja, und dann ist man so in so einer
Ja.
Beobachterrolle auf einmal, also weil man beobachtet, wie man beobachtet wird und die Augen des Gegenüber werden immer größer und du selber denkst dir, fuck, bist du jetzt angepasst? Bist du ehrlich? Was machst du denn jetzt? Und auf die letzte Folge, bist du jetzt in der Peperoni oder bist du halt ein scheiß Paprika? Ja, blödes Gemüse bin ich halt meistens, weil ich dann sage, ja, geht schon.
Ja,
Also ich
ich bin da gerade so
kann
klein in dieser alten Kellogg's Frosties-Werbung, ne? Da ist doch auch immer, denn Kellogg's Frosties schmecken so, die wecken den Tiger in dir, das schmeckt auch dir und dir. Wenn das nächste Mal jemand sagt, dann siehst du dann gleich so diesen Tiger, wir sagen, und dir! Ja, es ist echt schlimm, ne? Und dann, was das dann manchmal für ein Zeug ist, das ist, da kommst nicht mit, ne?
und da kann man ja einfach froh sein bei Leuten, die so eine starke Bindung haben wie du und ich, dass wir uns tatsächlich kennen. Und wenn du sagst, die rauchen wir zusammen, die schmeckt dir, oder du sagst eher, es könnte dir taugen. Das sagst du ja
Ja,
eigentlich.
das ist so mein Satz, das könnte dir taugen, aber ich halte es im Konjunktiv, weil ich mache mir ja meine Gedanken vorher. Na?
Ja, eben. Und
Und
bei dir
wenn
bin ich auch
ich,
noch nie so völlig daneben. Also das war dann
genau,
schon.
und wenn, dann ist es auch so, also wenn ich jemandem was anbiete, dann ist es auf jeden Fall, ob es schmeckt oder nicht, eins ist immer klar, die Qualität daraus ist immer erkennbar. Und man kann ja auch zum Beispiel feststellen, so ging es mir mal mit irgendeiner Davidoff-Zigarre. Na? Da habe ich einfach gemerkt, die ist vom Geschmack nicht meins, aber ganz klar die Machart, Abbrand, Rauchentwicklung, alles drum und dran, hohe Qualität. Na? So, aber so, ich finde, man sollte auch dann offen dafür sein, also wenn ich dir jetzt irgendwas andrehen möchte, also beziehungsweise eher anbieten, weil andrehen ist nicht, kommt nicht von Herzen. Na? Dass ich dann einfach offen dafür bin, Beispiel eine Zigarre oder ein Glas Whisky oder Rum, wenn es dir nicht schmeckt, trinke ich's. Oder dann rauche ich's, ne? Das ist ja dann nur fair, ne? Aber ich
Ja.
schenke mir dann gleich selber ein und so. Das heißt auch dann so indirekt, also bitte austrinken, ne? Sonst kommt
Weil
halt
das
nach
hat ja
die
Geld
Zahnfee nicht,
gekostet.
ne? Ja, genau.
Ja. Ja, ich möchte mit dir heute gerne über Grenzerfahrung sprechen. So eins, das schmeckt auch dir mit Abgrenzung, ist für mich oftmals schon eine Grenzerfahrung.
Ja, wir haben
Das haben
zurzeit
wir.
Abgrenzungswochen, ne?
Ja,
Ja.
das hatten wir das letzte Mal schon, das Thema mit der Abgrenzung. Und da steckt ja immer Grenze mit drin. Und ich finde es schwer genug, für sich selbst eine Grenze zu setzen.
Ah.
Aber viel krasser finde ich, wenn dir das Außen, ich sage jetzt einfach mal das Außen,
Ja.
dir die Grenze setzt und du damit in eine Grenzerfahrung kommst, was du halt gar nicht gedacht hättest. So, jetzt habe ich total kryptisch gesprochen, ich mache mal ein Beispiel.
Das wäre
Ja?
jetzt meine Frage gewesen.
Ja.
Ich kann mir jetzt irgendwas darüber einböden, aber es hilft ja nicht, sprich.
Ja. Ich gehe jetzt mal wirklich an den Körper. Ja? Ich war mal wandern und jetzt bin ich nicht der super sportliche Mensch. Zumindest bin ich nicht so wahnsinnig in Ausdauer. Und gerade dieses Bergsteigen, über 1000 Höhenmeter, hoch, runter, rechts, links, da muss man schon geübt sein, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe das völlig ungeübt, naiv gesagt, das mache ich mit, klar,
Ich
mach mal die
meine mich zu
Watzmann-Tour.
erinnern, na, ne? Ich meine mich zu
Genau.
erinnern, na.
Ja, und da weiß ich auch noch, dass einige damals in der Arbeit gesagt haben, ja, bist du denn verrückt gleich, ohne dass du jemals irgendwas gemacht hast, gleich den Watzmann laufen zu wollen. Ich sage, ach, das mache ich schon. Laufe ich halt langsam, mache ich schon. Auf jeden Fall 1000 Höhenmeter später, es war natürlich auch noch scheiß Wetter, meine Laune war im Keller, jetzt kommt der Witz dran, oben die Hütte hatte geschlossen,
Oh nein.
wegen schlechtem Wetter. Und also neben dem, dass ich körperlich wirklich an meiner Grenze war, war diese also Erschöpfung gepaart mit Verzweiflung, dass ich nichts zu essen bekomme.
Oh.
Und dann sind wir eigentlich nach 10 Minuten, haben wir schon wieder den Talblick gehabt. Und wie ich so die ersten 100 Schritte wieder bergab gemacht habe, ist in mir irgendwas hat sich gelöst und ich musste einfach ganz schlimm weinen. Und es ist nichts passiert. Also in dem Moment, ich hatte mich damit abgefunden, dass ich weder satt noch sauber bin. Ich muss da jetzt wieder runter. Das ist schon alles. Also ich werde hier jetzt nicht sterben. Es war jetzt keine Todesangst und deswegen musste ich weinen. Es war wirklich aufgrund der Situation eine Grenzerfahrung, die mich zum Weinen gebracht hat. Und das hatte ich bis dahin noch nie.
Ja, also ich kann das nachempfinden, weil ich bin wirklich nicht so der Bergauf-Typ, na? Und wenn ich das mache, dass ich in den Bergen bin, dann mache ich das wirklich nur für den Futterdruck da oben. Also ich gebe es zu, ich würde nicht weinen, ich würd mit dem Berg schimpfen und würde mir sogar noch einböden, er gibt irgendwann einmal nach. Aber gut, das macht es dann nicht besser. Ich kann das wirklich verstehen. Also man ist einfach drüber. Ne? Du bist völlig drüber und das ist ja auch so. Also ich sage jetzt einmal so, du wirst jetzt nicht sowas gehabt haben wie das Runner's High. Ne? Das gibt es ja auch nur über diesen und also unter, sagt dir das was, unter
Ja, das sagt
Langstreckenläufern,
mir was,
ne?
hat ja auf gar keinen
Da
Fall.
bist
Nee.
du körperlich auch so drüber, dass der Körper letztendlich gar nicht mehr anders kann, als Glückshormone auszuschütten, weil ansonsten ist Krise. Ne? Und an dem Punkt warst halt nicht, aber letztendlich war dein Körper so abgearbeitet, ne, energetisch, dass halt dann wirklich was aus dir rausgebrochen ist. Jetzt habe ich eine Interessensfrage. Hast du geweint, weil du traurig warst? Hast du geweint, weil du glücklich warst oder, und das ist meine Hypothese, war Weinen einfach nur eine Form der Reaktion?
Ich glaube, es war irgendeine Reaktion, weil ich habe in dem Moment nichts gefühlt. Es war einfach wirklich eine körperliche Reaktion auf, ich sage mal, Erschöpfung. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt, also ich habe nichts empfunden. Es war einfach eine Grenze, die überschritten wurde und mein Körper musste anstatt schwitzen, hat er Tränen produziert. Also, und das war so krass, weil natürlich auch jeder dann so, ist alles in Ordnung? Und ich so, ja, und mir sind einfach so die Tränen gelaufen. Ja, total
Ja,
krass.
da kommt einiges zusammen. Also ich kann ja jetzt nur mutmaßen, ne? Das eine ist der Frust, das andere ist vielleicht auch so ein gewisser innerer Leistungsstolz darüber, sich jetzt mit diesem Frust sogar abgefunden zu haben, zuversichtlich zu sein, dass ich auch ohne Proviant den Weg wieder runter schaffe, na? Und dass man das jetzt so macht. Und ja, letztendlich, wenn du was gegessen hättest, na, also
Ich
Fasten
glaube, ich
ist
hätte
ja.
trotzdem geweint.
Ja, Fasten ist ja auch sowas, ne? Der Körper ist ja mal leer, ne? Oder schaut er das an bei den Lakota, die nordamerikanischen Ureinwohner. Also wenn die zum Beispiel eine Vision haben wollten, dann haben die 4 Tage lang außer Wasser nichts zu sich genommen. Weil erst dann, wenn der Körper erst einmal nichts mehr zu tun hat, na, kommt dann so dieses geistig-emotionale und andere Empfindungen. Jetzt wird natürlich jeder Mediziner sagen, ja klar, das ist auch nicht ungefährlich, dann kriegst du natürlich Halluzinationen und für die Indigenen war es halt dann irgendwie der große Geist oder sonst was. Mir persönlich ist es wurscht, ich finde es toll, wenn man mit sich selber so arbeiten kann und dein Körper war leer, du hast Kalorien verbraucht und du hast keinen Nachschub gehabt, was du dann hättest verdauen können, also blieb bloß noch eine tiefer liegende Emotion.
Ja, oder jetzt gehen wir mal vom Hunger weg. So eine andere Grenzerfahrung beim Bungee-Jumpen oder Fallschirmspringen ist ja auch oft erst dieses, sagen wir mal, die normale Reaktion, man schreit. Über den Schrei folgt dann zumeist ein hysterisches Lachen. Und am Boden angekommen, liegt man sich weinend in den Armen.
Also geweint habe ich nicht bei meinem Bungee-Jump. Ich war qua meiner Höhenangst, war ich mittlerweile, bis ich da oben war ich nervlich so durch. Die haben mich abgemacht. Ich hatte einen Touch-in mit Wasser, ins Wasser bei Jochen Schweizer an der Ruderregatta-Strecke Oberschleißheim. Und der Termin war 17 Uhr. Und das so, die 24 Stunden davor Hölle. Na? Immer wieder Mordsherzrasen gehabt. Also als ich da oben war, es war überhaupt gar keine Option, dass die mich so wieder mit dem Kran runter, sondern ich wollte nur noch schnell runter. Na, egal was passiert, so durch war ich einfach. Na? Und während andere dann so aufgejuckelt sind, ich war so verbraucht, ich habe mich umzogen, trocken gemacht, wir sind ins Auto eingestiegen, ich habe nicht einmal mehr mitbekommen, wie wir vom Parkplatz runter sind, sofort eingeschlafen.
Krass. Ja,
Na?
das ist natürlich, wenn Adrenalin abfällt,
Ja, völlig,
klar,
völlig.
ja,
Ja,
abgefahren, ja.
ja. Also das
Oder
ist
in
das eine.
Ohnmacht fallen.
Ja.
Also es sind ja alles so Situationen. Ich meine, ganz früher lag das natürlich auch noch an den engen Korsetts, dass
Ja.
in aufregenden Situationen sind ja die Frauen dann immer haufenweise in Ohnmacht gefallen,
Ja,
weil
kein Wunder.
Grenzerfahrung, wenig Luft,
Ja, natürlich,
ja.
das Korsett hatte ich ja schon im Normalzustand auf eine Flachatmung gezwungen,
Ja.
ne? Wenn dann noch
Und wenn dann
Adrenalin
der
dazu
schöne
kommt,
Mann
ja.
kam, natürlich fällst du um. Aber das sind halt so körperliche Grenzen. Bist du schon mal in Ohnmacht gefallen vor lauter, ich sage jetzt mal, Erregung oder Aufregung?
Nein,
Irgendeiner Regung?
vor Aufregung nicht, aber als ich studiert habe, hatte ich ja mal so dermaßen Magen-Darm. Ich war körperlich wirklich so am Ende. Ich habe das dann auch gemerkt, dass ich vor lauter Erschöpfung bin ich in so eine Hyperventilation reingekommen. Na? Und dann war es so, dass ich meiner Freundin oder meiner damaligen Freundin habe ich dann eben auch gesagt, irgendwie bitte ruf jetzt den Rettungsdienst, weil ich schaff's jetzt nicht mehr. Und bis die gekommen sind, war ich auch weg. Ich war auf Standby. Also wirklich so diese Pfötchenhaltung dann so beim Hyperventilieren. Also war ein sanfter Übergang. Ich habe es auch wirklich nicht mitbekommen.
Wahnsinn. Also,
Ja.
was der Körper da so in Grenzsituationen wirklich macht.
Ja, was alles aushaltbar ist, oder überlege mal so kleine Sachen im Haushalt, na? Du schneidest dich beim Kochen mit dem Messer, na?
Das
Und
ist für
da.
mich Ausnahmesituation.
Ja, aber wenn es passiert, na, wie oft ist es so, man merkt es ja nicht einmal, weil der Körper sofort sagt: Moment, da ist ein gewisser Impact.
Ja.
Zumachen, ne? Und dann irgendwann fragst du dich, sag mal, habe ich mich geschnitten? Dann schaust dahin, siehst nichts und im nächsten Moment macht's blub. Dann kommt's erst raus, ne?
Das ist für mich also wirklich eine Ausnahmesituation in Form von, das bringt mich in eine Ausnahme, weil das ist für
Ach
mich
so.
ganz schlimm, weil ich kann ja kein Blut sehen. Das heißt, wenn ich schon merke, dass ich mich schneide, bin ich schon über die Grenze drüber, weil ich weiß, da kommt gleich
Okay.
was.
Oder zum Beispiel, das wissen wir beide auch, wir haben ja leidenschaftlich, lassen wir uns Tinte in die Haut hineinstechen. Wie oft war man schon an dem Punkt bei einer Tätowierung, wo man gemerkt hat, eigentlich geht es nicht mehr und auf einmal wird da was abgerufen und es geht doch noch einmal. Also ich kenne das von mir.
Ich von mir nicht.
Okay.
Ich habe auch nicht das Ding, dieses Tätowieren ist was Schönes, das habe ich nicht, sondern ich freue mich ja dann einfach auf das Ergebnis. Was mir halt unglaublich hilft, ist, dass ich einen wahnsinnig netten Tätowierer habe und der einfach genau merkt, wenn ich kurz vor der Grenze bin, macht der Pause und bringt mir ein Cola. Und das
Okay,
ist natürlich
na.
mein Ding, wo ich mir denke, oh Gott, der ist so nett. Da geht es wieder los um Abgrenzung. Ich kann doch jetzt hier nicht abbrechen. Jetzt bringt der
Ja.
mir Cola oder holt ein Eis oder was dann auch immer passiert.
Ist übrigens interessant, ne, dass er nur zu Dingen scheinbar greifen mag, die viel Zucker haben. Ne? Und Zucker hat an der Stelle zwei Funktionen. Das eine ist Energiezufuhr, ganz klar. Und das andere ist, man hat es in einer Studie herausgefunden, also insbesondere mit Kindern, aber was für Kinder gilt, gilt auch für Erwachsene. Und zwar, schlechte Nachrichten oder schwierige Situationen lassen sich im Durchschnitt zu 60% leichter ertragen, wenn wir Zucker zu uns nehmen.
Das
Also,
klappt sofort. Ja.
ja, also allein durch den Zucker wird ja das Belohnungszentrum dermaßen aktiviert. Ne? Man hat zwar keinen Rausch, aber man erfährt schon sowas wie Beruhigung. Na,
Ja, klar.
und deswegen
Und
ist es ja auch
deswegen
so
gibt
schwierig, die Finger davon zu lassen, ne? Da sind wir wieder bei der Wirkerwartung, aber.
Ja. Und deswegen gibt es auch Trennungscafés.
Naja.
Also es gibt ja ganz klar Cafés mit wahnsinniger Tortenauswahl, wo Leute eigentlich schon wissen, wenn man da hingeht, dass mit einem Schluss gemacht wird.
Ah, du meinst, das Café Kreuz kam in München beim Amtsgericht, wo die Scheidungen gemacht werden?
Genau, es ist vollkommen klar. Man geht da hin, entweder vorher, damit man die schlechte Nachricht irgendwie, also man weiß, es passiert was Schlimmes, das
Ja.
Trennungsgefühl.
Ja.
Und dann gibt es keinen Kuchen. Oder nach der Gerichtsverhandlung geht man dahin, um sich dann eben mit Zucker wieder ein bisschen zu erden.
Genau.
Aber
Genau.
egal, ob davor, währenddessen oder danach, es gibt einfach klare Trennungscafés.
Ja. Und jetzt muss ich wirklich sagen, als Sozialarbeiter, in irgendeiner Folge hat man das schon auch einmal so, als wir ein bisschen so über Gewalt gegen Frauen gesprochen haben. Also wenn Trennung, macht es dieses Gespräch wirklich an einem öffentlichen Ort. Und wenn es dann irgendwann einmal heißt, lass uns doch noch einmal treffen. Nein, Abgrenzung. Na?
Ja,
Genau,
sei
also
eine
so viel dazu.
Pepperoni.
Ja? Und wir haben ja, also wir haben jetzt körperliche Grenzerfahrungen. Hast du noch eine? Weil ich wüsste von mir eine.
Ich habe noch eine, aber ich habe jetzt so viel erzählt, jetzt mach du mal.
Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit diesem Runner's High wirklich vergleichbar ist, aber als ich aktiv Football gespielt habe, da war es tatsächlich bei einem Training so, da haben sie uns dermaßen getriezt, mit hinlegen, aufstehen, wieder auf der Stelle sprinten, hinlegen, aufstehen und danach quer über den Platz vier Sprints hintereinander. Und ich war so dermaßen am Ende. Na, ich habe wirklich gedacht, ich spüre meine Beine nimmer. Und dann hat sich auf einmal mein Magen gerührt und ich habe gerade noch so den Helm lösen können und dieses Helmgitter vor mir wegziehen. Ich habe wirklich herzhaft neben das Footballfeld gespönt, na? Und lustigerweise Helm wieder aufgezogen und
Und
es ging
weiter.
weiter und ich war glücklich
Krass.
dabei. Also, ich hätte mir das jetzt. Also ohne diese Erfahrung hätte ich mir das vorher niemals vorstellen können, dass man vor Erschöpfung sich übergeben kann und danach geht es weiter. Da wäre für mich so vorher in meiner Logik gewesen, danach geht es nicht weiter, du liegst dann erst einmal. Nein, es ging wirklich weiter und ich war glücklich dabei. Ich erinnere das, als wäre es gestern gewesen.
Okay. Also, ich habe das schon auch gehört und in einer minimalen Ausprägung auch mal erlebt, einfach, dass dieses vor Anstrengung, dass der Körper eben alles loslässt. Also spucken jetzt nicht, aber das Gefühl, man müsse auf die Toilette, das kennt, glaube ich, jeder vor Anstrengung irgendwie. Aber also sowas habe ich noch nicht erlebt, ne? Aber es gibt ja auch den Moment, ohne jetzt auf mich großartig einzugehen, dass ja Frauen beim Geschlechtsverkehr ohnmächtig werden. Und das ist ja auch sowas. Natürlich, wenn du an deine Grenze, ich meine, Frauen sind ja Gott sei Dank so, dass sie mehrere Orgasmen haben können. Und wenn es natürlich zu, wie sage ich das jetzt? Wir haben ja vielleicht auch Minderjährige. Also wenn der Körper zu lang, zu stark durchblutet wird und vielleicht dann im Hirn nicht mehr so viel Sauerstoff ist, ist es, glaube ich, eine normale Reaktion oder eine mögliche Reaktion, wenn Frauen multiple Orgasmen haben.
Ja,
Was?
jetzt, ich sag's jetzt ganz plump, ne? Das ist ja dann auch eine Form von Hyperventilation.
Ja, klar. Ja.
Ja, eben, eben.
Aber es ist natürlich eine absolute Grenzerfahrung, weil ansonsten, wenn du hyperventilierst, ist ja meistens das mit Stress verbunden. Und das andere ist irgendwie auch Stress, aber ja sehr positiv. Und deswegen glaube ich, ist es für die Frau ein krasses Gefühl, wenn man so wegdriftet. Aber ich könnte mir vorstellen, für den Mann ist es noch viel schlimmer. Also für den Mann ist es, glaube ich, eine unangenehme Situation.
Also alle, die jetzt meinen, jetzt kommt ein plumper Witz von mir, ja, er würde sich anbieten, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt und der Torwart ist gerade beim Pissen. Ne? Also ich könnte den Ball jetzt leicht reinschießen, aber ich mach's nicht. Ne? Also ich gehe jetzt lieber darauf ein. Er war elegant, ne? Ich habe mal
Sehr
eine
schön.
billige Pointe, hat der Gary Leichenfinger nicht genommen. Ne? Aber ich könnte, also ich habe das jetzt selber noch nicht erlebt. Und in meiner Vorstellung ist es tatsächlich eher erschreckend, wenn aus dieser, also, weil das sind ja wirklich zwei Extreme, zeitlich gesehen sehr nah beieinander, ohne Zwischenbereich, also von totaler Ekstase, laut, intensives Atmen zu gefühlt Tilt, na, so aus.
Ja, also ich glaube, das ist für den Mann echt schlimm. Eine Frau hat ja vorher eigentlich schon den Kontrollverlust gehabt. Es wäre ja nicht so weit gekommen. Und ich glaube, das ist dann im ersten Moment für die Frau komisch, aber für den Mann ist es schlimm.
Ja,
Außer
das.
er checkt, dass er die Frau so in Ekstase gebracht hat, dass sie gleich das Bewusstsein verloren hat. Aber ich glaube, der Stolz eines Mannes kommt erst später und nicht in der Situation.
Ich glaube, 9 von 10 Männern behaupten das jetzt von sich bei einer Umfrage, dass sie damit natürlich umgehen können. Ha?
Klar,
Ja.
ganz normal.
Ja, ich geb's zu, ich bin
Ja.
der Zehnte, aber. Ich sag's euch, ich bin eine 10 von 10.
Ja. Ja, und so
Ja.
unterschiedliche Grenzerfahrungen gibt es. Also, warum geht man ansonsten in eine Sauna bis zuletzt, bis man es eigentlich nicht mehr aushält, um dann nach dem fünften Aufguss in ein Eisbecken zu springen? Also, das hat bestimmt niemand gemacht, der die Menschheit am Fortbestehen irgendwie gefördert hat, ja? Kein Ritter kam auf die Idee, außerhalb von Kriegen, seinen Körper an irgendwelche Grenzen zu bringen.
Ja, gut, das hat schon seinen Reiz. Also ich habe selber noch nicht gemacht. Ich kann es mir aber wirklich vorstellen. Also dieses Sauna heiß bedeutet ja, also das ist ja so eine Energiezufuhr von außen, also in Form von Wärme, ne? Dass der Körper letztlich nichts mehr machen muss. Aber je wärmer es ist, desto offener sind ja die ganzen Adern, ne? So, und wenn man dann sozusagen diesen künstlich herbeigeführten Kälteschock sich holt, dann fängt das Herz automatisches Pumpen an und dadurch, dass die Adern aber immer noch geöffnet sind, also fördert das ja wirklich die Durchblutung und zwar bei weniger Widerstand. Na? Das hat schon seinen Reiz, aber ja, das ist für mich wäre das eine definitiv eine körperliche Grenzerfahrung. Also allein schon der Gedanke, in so ein Eiswasser zu hüpfen. Meine Gestalt-Ausbilderin, also meine Lehrtherapeutin in der Zeit, Grüße an die Hannelore bei der Gelegenheit, die ist 60 plus und die macht tatsächlich immer im Winter dieses Eisschwimmen.
Ach, krass. Also das
Respekt
wäre auch gar
davor.
nichts für mich. Also ich bin echt so ein Warmduscher. Ich brauche keinen. Also so eine körperliche Grenzerfahrung brauche ich echt nicht.
Und die kommt da aus dem Wasser raus, ne, und sagt dann mit ihrer, sie hat immer so eine leichte, selige Stimme, sagt sie dann immer so, oh, das war jetzt schön, das war jetzt schön. Und ich denke mir nur, wow. Aber weißt, was mir jetzt noch einfällt?
Erzählen.
Mit dieser körperlichen Grenzerfahrung, also dieses, ich habe jetzt zweimal sowas gebracht, so, man kommt so an einen Erschöpfungspunkt hin und dann ruft der Körper noch einmal was ab, was dann über den vorherigen energetischen Level sogar hinausgehen kann. Na? Und jetzt frage ich mich gerade so, ich habe jetzt so komischerweise die Bilder vor Augen, früher als ich Wrestling geschaut habe. Der Hulk Hogan, ne, da muss er gleich das Flascherl aufmachen, ne, wenn ich mit so einem Schaster herkomme. Ne? Also von körperlicher Grenzerfahrung, multiple Orgasmen, komme ich zu Hulk Hogan. Ne? Jetzt pass auf. Also das war ja auch immer geskriptet. Ne? Also heute als erwachsener Mensch weiß ich das, dass das nicht echt ist. Auch wenn mir das schwer fällt. Na? Und dann hat der Hulk Hogan immer so seinen Kampf gehabt und ist da erst einmal gut eingestiegen, hat ein bisschen ausgeteilt und so. Und auf einmal hat er sich irgendwas eingefangen, halt irgendeine Aktion vom Gegner, ein Clothesline oder ein Belly-to-Belly, keine Ahnung, wie sie alle geheißen haben, diese Aktionen. Na? Und dann war er so völlig platt und der andere hatte so Oberwasser. Und auf einmal, und es hat alles so ausgeschaut, den Kampf gewinnt er nicht. Und auf einmal ist der wach geworden, die Augen aufgerissen, ne, voller Adrenalin. Und der hat scheinbar keinen Schmerz mehr gespürt und sonst was und hat es dann durchzogen. Und das war ja der beliebteste Wrestler aller Zeiten. Ist vielleicht mit diesem Skript wirklich etwas angesprochen worden, was wir letztlich alle in uns haben, so, wenn du schon durch die Hölle gehst, dann geh weiter und. Bah, und da wirst du was ganz anderes entfachen. Also auch so dieses Eisbergmodell, ne? So diese offensichtlich bewusst abrufbare Energie ist nur die Spitze des Eisbergs und je tiefer es geht, auf einmal hast du dein Potenzial in dir und du wirst Wrestling-Champion.
Ja, das ist der Rocky-Effekt, oder?
Ja,
Also ich finde,
genau.
dass ja ganz viele Actionfiguren, jetzt bin ich jetzt auf Rocky Balboa eingegangen, aber auch
Ja,
Nehmen wir
ähnlich, ne?
stirb langsam oder wie sie
Ja.
nicht immer alle heißen, ja, alle Actionfiguren müssen ja, sind irgendwie so eine tragische Figur, egal ob jetzt Mission Impossible oder so. Und er hat immer irgendwie eine Tragik erstmal, dann steckt ein Verlust dahinter, dann teilen sie aus, dann gibt es einen wahnsinnigen Rückschlag, wie beim Wrestling eben auch, und plötzlich kämpfen sie wie die Spartaner,
Genau.
weil es gibt keinen Morgen mehr.
Angstfrei, schmerzfrei, heroisch, ne? Übrigens, jetzt
Ja?
fällt es mal wieder ein, Belly-to-Belly-Suplex. Das ist jetzt
Vielen Dank.
für die großen Kinder in unserer Runde.
Ja.
Ja, aber das, also ich habe jetzt das Beispiel Wrestling gehabt, aber wenn du es so sagst, ne, das passt schon alles zusammen. Ne? So erst einmal in diesen Zustand zu geraten und dann so seine letzten Körner, egal woher man es nimmt, ne, so dann kratzt man die zusammen und das entfaltet eine Wucht. Ne?
Ja, und das funktioniert natürlich immer, weil man aufgrund der vorhergegangenen Niederlage eine gewisse Sympathie natürlich zu dem Kämpfer aufbaut und dann ja eigentlich möchte, steh auf, mach weiter.
Ja, genau.
Also das ist natürlich, und eigentlich fordert ja sogar das Publikum die Kämpfer auf, an diese Grenzerfahrung zu kommen.
Ja, auch, ja. Ja,
Ja.
und das Ganze dann garniert in dem Moment, wo sie aufstehen, weht die Stars and Stripes. Ne? Bin ich halt anfällig für. Tut mir
Merk
leid.
schon. Ja.
Ja gut, ja, körperliche Grenzerfahrungen. Und jeder von euch da draußen wird das auch schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise erlebt haben. Und ja, horcht da weiter in euch rein. Und ja, wenn man jetzt sagt, experimentiert, ist das ein bisschen eine komplizierte Aufforderung. Und so meine ich es nicht, sondern aber macht es bewusst. Na? Da, wo der Körper einmal aufhört, was dann auch emotional einmal rauskommt, na? Und zu was
Ja.
man dann auch in der Lage sein kann.
Und es gehört halt alles zusammen. Grenzen setzen, Grenzerfahrungen, immer wieder sich neu überprüfen, bewerten.
Ja. Und vielleicht auch mal, also bewerten, vielleicht auch mal an einer bestimmten Stelle absichtlich nicht bewerten. Hat auch seinen Reiz. Na? Und da, das meine ich damit, da schaut es einmal ein bisschen, spürt es einmal ein bisschen damit, auch mal absichtlich nicht zu bewerten, weil eine Bewertung kann natürlich, wenn sie positiv ist, energiegebend sein, sie kann aber auch energieraubend sein. Und es ist ein interessantes Potenzial, etwas nicht zu bewerten. Na? Du zeigst auf die Uhr, na? Ist vorbei, oder? Hüterin der Zeit.
Es ist tatsächlich schon wieder vorbei, aber macht euch keine Sorgen, wir kommen in 14 Tagen wieder.
Ja, auf jeden Fall, na? Dann in diesem Sinne, ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, empfehlt es uns weiter. Servus Baba, küsst die Hand.
Ade.
Das war die Zigarrencouch, ein Podcast von Roger Nivelle mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelle.